Herzlich willkommen zu Familienglück ist Elternsache, dein Podcast von Schulkind bis Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann, ich bin Gründerin der Akademie für Familiencoaching und Gastgeberin in diesem Podcast. Egal, ob du Elternteil bist oder ob du dich für die Arbeit mit Kindern, jugendlichen Eltern und Familien interessierst oder schon mit ihnen arbeitest, in diesem Podcast ist für alle etwas dabei. Du bekommst Tipps und Tricks, wir teilen inspirierende Geschichten und sprechen mit Expertinnen und Experten, die wissen, wie man Familienglück nachhaltig stärkt. Denn eins ist klar, Familienglück ist kein Zufall, es ist Elternsache. Viel Spaß mit der kommenden Folge. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge dieses großartigen Podcasts. Und ich habe heute wieder mal einen Gast, auf den ich mich ganz, ganz arg freue. Und zwar ist heute Christian da. Christian Bär kennst du vielleicht. Mit seinem Mann Björn Bär betreiben sie beide den Kanal Papa und Papi. Wir sind mittlerweile auch privat befreundet. Und Christian hat tatsächlich eine sehr, sehr schwere Zeit hinter sich. Hat das Ganze jetzt auch in ein Buch gepackt und erzählt jetzt über sein Leben, weil Christian ist bekannt als der gute Launebär, derjenige, der ja in den Stories immer lacht und immer für jeden Spaß zu haben ist. Und ja, dem hat es jetzt einfach mal vor einem Jahr kurz die Schuhe ausgezogen. Und ich finde es sehr, sehr beachtlich, Christian, dass du da so offen jetzt drüber sprichst. Und ich freue mich riesig, dass du der Einladung gefolgt bist und heute da bist.
Danke, liebe Kira. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir über mein Thema sprechen kann. Vor allen Dingen, weil mit dir habe ich eine ganz besondere Beziehung zu diesem Buch, was jetzt am 29. April erscheinen wird. Denn tatsächlich, als der Tag, der 29. April 2024, mir sozusagen das Licht ausgeschaltet hatte und ich meine erste wirkliche Panikattacke erlebt habe, da warst du tatsächlich die Person, die mich relativ kurz danach das wirklich so den Feuerlöscher gespielt hast und gesagt hast, hey Christian, pass auf, komm zu mir und wir quatschen mal. Und das hat für mich tatsächlich eine ganz große Verbindung und es hat auch für mich eine wahnsinnige Besonderheit, weil du auch in diesem Buch natürlich drin vorkommst, weil mir das ganz wichtig war, einfach zu erzählen, ne, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn, wenn man sowas erlebt und was kann man alles für verschiedene Themen anschauen. Und ich habe ja wahnsinnig viel angeguckt und mit dir beispielsweise, und das kann ich vorab schon mal sagen, habe ich meine Familiengeschichte angeschaut. Das ist das Thema Familienaufstellung.
Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Aber erzähl doch mal, wie sah denn dein Leben vor dem 29.07.24 aus?
Ja, also für die Menschen, die uns vielleicht bei Instagram unter Papa und Papi folgen, die wissen, wir sind zwei Männer, wir haben mittlerweile tatsächlich zwei Kinder. Also unser Sohn ist 8 Jahre, unsere Tochter ist 5,5 Monate oder wird jetzt 6 Monate alt. Und mein Leben davor sah so aus, ich war immer sehr getrieben von Karriere. Ich bin mit Glaubenssätzen aus meiner Kindheit groß geworden, wie beispielsweise, wenn du nichts leistest, dann bist du nichts. Du musst dich anpassen, um geliebt zu werden. Das waren so Glaubenssätze, die haben mich mein ganzes Leben begleitet, die ich aber tatsächlich nie wirklich bewusst wahrgenommen habe. Ich habe die zwar erkannt, aber für mich waren die normal. Und normal heißt, ich war sehr karrieregetrieben. Ich war immer einer der jüngsten Führungskräfte. Ich bin Flugbegleiter vom Beruf, bin seit 25 Jahren bei derselben Airline, habe da sehr viel Karriere gemacht, habe viele Stationen durchlaufen. Und zum Ende hin, kurz bevor des Zusammenbruchs, muss man sich vorstellen, ich war Kabinenmanager. Ich habe also 250 Mitarbeiter geführt am Boden, 50% davon bin ich als Kabinenchef geflogen. Dann war ich Vollzeit Influencer on top mit unserem eigenen Unternehmen, eigene Bühnenshow. Ne? Wir haben schon zwei Bücher geschrieben, Podcast, alles, was so dazugehört. Alle wissen ja, weißt du auch, das braucht unglaublich viel Attention, viel Aufmerksamkeit, dieses Thema Social Media. Plus dann damals ein Kind und Ehemann. Und so hat mein Leben ausgeschaut, dass ich im Grunde genommen morgens um 5 Uhr aufgestanden bin, ins Büro gerast bin, bis um 16, 17 Uhr gearbeitet habe, nach Hause gekommen bin, versucht habe, meinem Sohn gerecht zu werden, was ich in der Zeit leider nicht geworden bin. Ja, Abendessen gemacht, weitergearbeitet, ins Bett gegangen. Und nebenbei natürlich noch Social Media. Und das habe ich über Jahre hinweg getrieben, dieses Spielchen.
Da wird einem ja nur schwindelig, wenn man da schon noch zuhört bei dem Tempo. Warst du in der Zeit oder hast du damals in der Zeit gedacht, dass du glücklich bist?
Das ist eine ziemlich gute Frage. Da ich es nie anders kannte und ich so getrieben war von meinen ganzen, von meinen ganzen inneren Treibern, dachte ich lange, ich bin glücklich, weil ich gedacht habe, dass Karriere und Erfolg und auch ne, eine gewisse Summe an Geld, die ich jeden Monat verdient habe, mich glücklich machen.
Hm.
Und das war das, was ich auch kannte. Das war das, mit dem ich groß geworden bin, wo auch Rollenbilder in meinem Leben sozusagen mir das vorgelebt haben. Ne? Und ich kannte das nicht anders. Und deshalb dachte ich eigentlich, ich bin glücklich.
Ja, und das ist ja jetzt so auch ein Podcast für Eltern und du hast ja jetzt schon gesagt, du kanntest es so. Wie, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was dann vielleicht du nicht erzählen möchtest, aber wie bist du groß geworden, wie bist du geprägt worden, dass du so lang so über deine Grenzen gehst?
Ich kann es nur immer in meiner Wahrnehmung
Ja,
beschreiben,
wie
ne,
hast du es für
weil
dich
am
angefühlt?
Ende, genau, für mich hat sich das, also ich bin in einem sehr schönen, also wenn ich rückblickend an meine Kindheit denke, ich habe für mich eine schöne Kindheit gehabt, ne? Ich bin nie mit Gewalt aufgewachsen, ich bin nie mit irgendwie mit, meine Eltern waren damals auch wirklich Menschen, die waren sehr, sehr großzügig, ich habe sehr viel bekommen als Kind. Ich bin aber durch dieses Ganze, was natürlich auch für mich als Kind damals toll war, ne? Heute gibt es einen Traktor, morgen gibt es ein anderes Spielzeug. Ich habe spät gelernt, dass es oft auch Kompensation war. Ne? Meine Eltern waren sehr be beschäftigt, wir waren selbstständig und da war natürlich auch das Business wahnsinnig wichtig. Und ich bin eben groß geworden in einem Konstrukt, wo ich viel auch mit mir alleine beschäftigt war. Ne? Und wo ich eben, wie ich mich daran erinnere, wenig Attention bekommen habe, wenn es gut lief. Also gut lief hieß, wenn es mir gut ging, wenn es keine großen Themen gab. Ich habe nur dann wirklich Aufmerksamkeit erfahren in meinem wirklichen Umfeld, wenn es mir nicht gut ging. Und ich hatte ja mit 6 Jahren einen schweren Unfall und hatte ja meine Schneidezähne verloren. Und über diesen Unfall habe ich ja viele, viele Jahre hinweg sehr starkes Mobbing erlebt. Ich habe Gewalt von Mitschülern erlebt. Ich habe tatsächlich erlebt, dass man mir diese Schneidezähne unter Festhalten mehrerer Menschen ohne Narkose wieder eingesetzt hat in meinen Kiefer. Das sind alles so Dinge, die mich geprägt haben, die ich heute weiß, ne? Und die ich aber viele, viele Jahre einfach verdrängt habe, die mein Gehirn einfach verdrängt hat.
Ja.
Und wenn ich zurückblicke an meine Kindheit selber und das auf deine Frage zurückzukommen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich einen großen Support bekommen habe als Kind, dass ich wirklich wahrgenommen worden bin und dass ich gehört worden bin mit meinen Themen und mit meinen Sorgen, die ich damals eben hatte. Und ne, in den 80ern war es halt auch noch, da war es vielleicht auch noch ein bisschen anders, als das heute ist. Da hat man da nicht so drauf geschaut, ne? Was ist das
Ja.
Thema Mobbing? Dieses Wort gab es, glaube ich, in der Form auch gar nicht in der Intensität, wie es es heute gibt.
Ja, früher wurde ja schlimme Sachen gemacht in Schulen und das war halt so, naja,
Genau.
man ärgert sich halt, ne? Das war, hatte
Genau.
da noch nicht so die Beachtung. Hast du denn dann, da du gesagt hast, du hast ja nur Aufmerksamkeit bekommen, wenn es dir schlecht ging. Das heißt, wenn was passiert ist, dann waren deine Eltern da.
Genau, die waren da,
Ja.
also sie waren schon da. Und ich möchte auch gar nicht sagen, dass sie nicht ausreichend da waren. Ich glaube, in ihrem Rahmen, in ihrer Möglichkeit waren sie schon so da, dass sie auch selbst empfunden haben, dass es ausreichend ist. Und ich würde auch gar nicht behaupten, dass es nicht ausreichend war für mich als Kind, aber das ist der größte Part, was mir gefehlt hat, und das ist eben, was mich sehr geprägt hat, war dieses Mobbing und diese Gewalt.
Ja.
Da hat mir niemand zugehört. Und da gar nicht
Ja.
speziell meine Eltern, sondern mein ganzes Umfeld, also ne, Lehrer,
Ja.
Freunde, da hat keiner hingeschaut. Da
Ja.
wollte auch keiner hinschauen. Und das ist etwas, ich habe mir viele Fragen gestellt, gerade jetzt im Laufe der letzten 2 Jahre. Ich habe ja viel durchlebt, ne, mit dir die Familienaufstellung. Ich habe die innere Kindarbeit gemacht. Ich war in einer therapeutischen Einrichtung relativ lange. Ich bin therapeutisch auch weiter begleitet worden und ich habe mir sehr oft die Frage gestellt, ja, woher kommen diese ganzen Ängste, die ich auch mit mir getragen habe? Ne? Also diese Ängste beispielsweise in der Dunkelheit. Ich bin jemand, der unglaublich ungerne im Wald beispielsweise ins Dunkle und Düstere ist, läuft, aus Angst, dass vielleicht jemand von hinten kommt. Ne? Weil
Ja.
ich habe heute gelernt, durch dieses Festhalten mit 6 Jahren in dieser Notaufnahme, das hat sich bei mir so verinnerlicht, dass es heute immer noch prägend ist. Und ich musste da also wirklich sehr, sehr, sehr tief reingehen, um zu erkennen, woher kommen diese Verhaltensweisen. Und dafür kann ja meine Familie erstmal grundsätzlich gar nichts.
Nein, wir gehen ja mal davon aus, dass Eltern immer
Genau.
ihr Bestes geben und trotzdem hat einfach das
Genau.
Verhalten eine Auswirkung. Das ist
Genau.
kein Elternbashing, das ist einfach eine logische Konsequenz.
Genau.
Okay, das heißt, du kommst, also du warst viele Jahre sehr getrieben, du bist viele Jahre extrem über deine Grenzen gegangen, du hast vieles hinten angestellt und dann kam der 29.07. Was ist da passiert?
Auch das beschreibe ich sehr intensiv in meinem Buch, wo ich drüber schreibe. Es war ein wirklich schöner Tag, es war ein sonniger Tag und ich musste an diesem Tag auf einen Langstreckenflug. Ich arbeite ja nur noch auf der Langstrecke und bin eben da Kabinenchef und wusste eben, ja, ich muss weit weg, 11 Stunden Flug vor mir und ich bin morgens aufgestanden und habe schon gemerkt, irgendwas ist anders. Ich habe total schlecht geschlafen, ich hatte irgendwie Schweißausbrüche. Ich war total hibbelig, zittrig und dann saß ich unten am Tisch mit Björn, mit meinem Mann und plötzlich gingen die Schleusen los, auf. Ich habe geheult und geheult und geheult und ich konnte gar nicht sagen, warum. Ich war völlig neben mir und er hat mich dann beruhigt, ne? Und dann kamen wieder meine ganzen inneren Treiber, meine Glaubenssätze, aber du musst stark sein, du musst arbeiten gehen, man meldet sich nicht krank, du bezeigst keine Schwäche. Und ich habe mich dann wirklich, ich habe mich in die Dusche gestellt und mir ging es total beschissen. Und ich habe trotzdem die Uniform angezogen, ich habe mich ins Auto gesetzt, anders als normalerweise, dass ich laut Musik höre oder mit Menschen telefoniere. Ich bin schweigend zu diesem Flughafen gefahren und ich spürte innerlich, es ist nichts in Ordnung. Und ich bin dann in den Flughafen rein, ich habe noch einen Kaffee getrunken, ich habe mein Briefing gehalten. Während des Briefings, mein bester Freund war mit dabei, der ist auch in der Crew gewesen. Mir liefen die Schweißperlen über die Stirn und mir war heiß und ich sagte die ganze Zeit, boah. Also ich habe es dann versucht zu überspielen, ne, weil natürlich viele Augen gucken auf dich. Du sitzt da als Führungskraft und du fängst an zu schwitzen. Und ich habe immer gesagt, Mann, ist hier drin so heiß. Ne? Und mein bester Kumpel, der hat schon erkannt, mit dem stimmt was nicht. Und ich habe mich dann da so durchgemogelt und wir sind an Bord. Und bei den Vorbereitungen, die wir dann getroffen haben, habe ich gemerkt, okay, Christian, du musst dringend Luft holen, du musst dich hinsetzen. Und dann kam der eine ausschlaggebende Moment, an den ich mich noch erinnern kann. Und das war der Moment, da hatte ich tatsächlich Panik. Ich stand vor unserem Panel, wo ich Licht und Temperatur einstellen kann. Und ich sagte plötzlich zu meinem Kumpel, du Norman, sag mal, wie schaltet man Licht auf einem Flugzeug ein? Und dann sagt er zu mir, bist du blöd? Also wirklich im Spaß, ne? Und ich sagte zu ihm, ich kann es nicht mehr. Und er sagt, ja, was ist denn mit dir los? Und in dem Moment, ich habe gezittert, ich habe geheult, ich habe das Gefühl gehabt, ich hab einen Herzinfarkt, ich habe einen Schlaganfall zugleich, ich habe gezittert, geschwitzt und bin nur noch ins Cockpit gerannt und habe gesagt, ich muss hier raus. Und dann war für mich kurz Zeit wie das Licht aus. Also ich kann mich auch in gewisse Situationen gar nicht mehr erinnern und erinnere mich dann eigentlich erst wieder so richtig daran, als die Notärztin mich anguckte und sagte, also die haben den Notarzt gerufen und er hat sich dann in der Notaufnahme in der Flughafenklinik lag und sie mich anguckte und sagte, Herr Bär, wie geht's Ihnen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, ich bin doch gerade krass, also bin doch gerade fast gestorben. Und sie sagte, soll ich Ihnen was sagen? Ihre Werte sind hervorragend. Sie sind nicht krank. Und dann sage ich, aber Entschuldigung, was war das gerade? Und dann war sie die Erste, die gesagt hat und jetzt sich Zeit für mich genommen hat. Ich weiß noch genau, wie sie heute, sie hat die Hand auf mein Knie gelegt und hat gesagt, Herr Bär, gucken Sie mal auf Ihre Psyche. Und damit war für mich der Stein ins Rollen gekommen, wo ich gewusst habe, okay, und jetzt ist der Moment gekommen, wo das System, was du jetzt, naja, 10 Jahre im Grunde genommen, also nicht ganz, weil unser Sohn war 7 Jahre bei uns, 7 Jahre beim Influencer, also knapp 7 Jahre, die ich das durchgehalten habe. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr. Und dann war es ein Selbstläufer. Mein Körper hat mir komplettes Stoppschild gezeigt und ich konnte nicht mehr. Also ab dem Tag war ich auch lange, lange raus. Ich war lange krank geschrieben.
War ganz kurz, was heißt, der Körper hat Signale gesendet, ich konnte nicht mehr. Was genau war körperlich los?
Ich hatte unfassbar symptomatische Schmerzen. Also ich hatte ein Thema, was ich schon lange hatte, aber was ich sehr lange ignoriert habe. Ich habe Zahnschmerzen gehabt, ganz, ganz lange. Zahnschmerzen, wo mir der Zahnarzt ungefähr, ich bin ja fast jede Woche zum Zahnarzt gerannt, ne? Der gesagt hat, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Und ich habe gesagt, doch, da muss was sein. Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Schmerzen im Fuß. Also eigentlich hatte ich dauernd irgendwo was anderes, sodass alle um mich herum schon gesagt haben, du bist doch verrückt, du bist Hypochonder. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe was. Und ne, dann kamen diese Ängste hoch, Ängste vor Krebs plötzlich. Und es wurde immer schlimmer, so dass ich selber mich schon geschämt habe, beim Arzt anzurufen, weil ich schon Angst hatte, dass die Arzthelferin denkt, der ist total verrückt. Und glücklicherweise hatte ich aber Ärzte, die mich ernst genommen haben und die gesagt haben, hey, das ist nicht organisch, das ist psychisch. So. Und mein Körper hat mir unfassbar viele Signale gesendet. Also wie gesagt, bis hin zur also wirklich massiven Schlafstörungen.
Ja. Und wie lang ging der Zeitpunkt von, ich kann nicht mehr, ich bin da im Krankenhaus, die Ärztin sagt, kümmere dich um deine Psyche, bis dahin, wo du das erste Mal die Hilfe geholt hast? Wie viel Zeit war da dazwischen? Wie lange hast du das mitgemacht?
Also bestimmt 4 Wochen. 4 bis 6 Wochen. Ich habe nämlich dann gesagt, ich habe mich dann, ich weiß noch, ich bin nach Hause, ich bin, habe mich dann für eine Woche krank schreiben lassen, dachte mir, komm, nach einer Woche. Also eins, was ich gewusst habe, ist, ich muss was verändern.
Ja.
Verändern heißt, ich muss mich von irgendwas trennen. Und das habe ich tatsächlich hingekriegt. Ich habe mich von meinem Bürojob getrennt, relativ schnell, in einvernehmlichen Gespräch mit meiner Chefin damals. Und habe gesagt, ich muss auf Teilzeit gehen. Und damit dachte ich eigentlich, für mich ist das Thema durch. Ich hatte dann lustigerweise, es ist ja im Juni passiert. Juli war ich dann doch länger krank als eine Woche. August hatte ich dann den ganzen Monat frei. Und ab September wäre ich dann einfach in 50% fliegen gegangen. Es ging aber nicht. Also ich habe schon im August gemerkt, wir sind im August aufs Schiff gegangen, Schiffsreise gemacht. Wo sich normalerweise jeder Mensch drauf freut, das war für mich eine Tortur. Ich habe totale Panik
Ja.
bekommen. Ich muss das Haus verlassen, ich muss raus, ich muss unter Menschen. Und da habe ich gemerkt, okay, du bist weit weg davon, an einem normalen Leben teilzunehmen. Und dann war ja der Kontakt zu dir, wo du dann auch gesagt hast, ich helfe dir. Und das waren so die ersten Momente, wo auch Türen geöffnet worden sind, wo du auch Türen bei mir geöffnet hast, um auch eine gewisse Scham zu verlieren, über gewisse Themen zu sprechen.
Ja.
Es gab ja Themen, die habe ich ja bis zu dem Zeitpunkt selbst meinem Mann und meinen besten Freunden nicht erzählt. Plus, als ich das Buch geschrieben habe, kamen ja weitere Themen ans Licht, die ja auch bis dato keiner kannte. Aber du warst da so der erste Türöffner, der mir geholfen hat, da auch wirklich hinzuschauen und sich zum
Ja.
Beispiel auch nicht dafür zu schämen, dass man vielleicht nicht das perfekt, also wenn man das so benennen darf, das perfekte Familiensystem hat, sondern dass es da sehr
Ja.
wohl eben auch Baustellen gibt.
Ja, ich habe gerade nachgeschaut. Im Oktober warst du dann da. Tatsächlich. Aber jetzt, bevor du dir, also das ist ja eh schon, finde ich, toll, dass du dir überhaupt Hilfe holst, aber du hast ja trotzdem da echt, also schon lang mitgemacht. Wie ging es denn deinem Mann und deinem Sohn in der Zeit? Weil die haben dich ja miterlebt und da hat man ja so eine Hilflosigkeit, wo man zusieht und sagt, ich kann nichts tun.
Ich glaube, also Björn hat funktioniert. Ne? Da musste er hier unser Business aufrechterhalten. Ich habe mich dann bei Social Media komplett zurückgezogen. Björn hat dann hier wirklich das gemanagt. Der hat die ganzen Kooperationen gemacht. Der hat sich ums Kind gekümmert, um unseren Sohn. Jetzt muss man sagen, er war glücklicherweise ja schon 7 Jahre alt. Das heißt, er war jetzt, ne, schon in einem Alter, wo er auch tagsüber spielen gegangen ist. Das heißt, er hatte auch ein bisschen Luft. Aber ich glaube, mein Mann war am Ende auch komplett überfordert. Und ich glaube, dass Angehörige wahnsinnig überfordert sind, weil sie dir gerne helfen wollen. Sie können dir aber nicht helfen. Dir kann in dem Moment wirklich keiner helfen. Ja, sie können dir zuhören und du erzählst 35 Mal die gleiche Geschichte. Sie können dich in den Arm nehmen, aber wirklich helfen kann dir keiner, weil du manchmal, also mir haben ganz oft auch die Worte für mein Gefühl gefehlt. Ich konnte gar nicht beschreiben, warum ich weine. Ich saß manchmal 3 Stunden am Esszimmertisch, habe rausgeschaut, habe den Vögeln zugeguckt und wenn du mich gefragt hast, was hast du gedacht, dann kann ich dir gar nicht beantworten, was ich gedacht habe. Ich habe einfach nur gestarrt, ne? Und da ich ja, also da kam glücklicherweise auch dieser mein Ehrgeiz, den ich ja schon sehr früh als Kind auch entwickelt habe, der kam mir zugute, weil ich gemerkt habe, okay, Christian, hier verharren und nichts zu tun ist keine Option.
Ja, absolut. Und
Aber sie ist verdammt schwer, genau.
ja, aber das, man kann ja niemandem helfen, weil ich habe das dem Björn ja schon im August gesagt, der Christian soll kommen, aber da warst du noch nicht so weit, weil ich glaube, man kann erst helfen, wenn du bereit bist, Hilfe anzunehmen. Und dazu
Genau.
musst du einen gewissen Leidensdruck haben.
Genau. Und natürlich war auch das Riesenthema, ne, ich war ja Papi, also ne, ich habe ja auch eine Verantwortung als Eltern. Und für mich war, und ich glaube, dass mein Sohn ein ganz großer Treiber dafür war, dass es auch so schnell ging bei mir, dass ich gemerkt habe, ich muss wieder auf die Beine kommen und
Ja.
ich will auf die, und nicht ich muss, ich will auf die Beine kommen, weil ne, ich habe eine Verantwortung, ich will ein Vorbild sein. Ich habe ja selber, ne, jetzt heute, nachdem ich so vieles auch aus meiner eigenen Kindheit weiß, Ich möchte meinem Sohn, jetzt auch meiner Tochter, andere Glaubenssätze vermitteln. Ich möchte ihnen andere Werte mitgeben, als die ich vielleicht selber erfahren habe oder die ich auch, und gar nicht mal nur durch meine Eltern, sondern vielleicht auch durch mein Umfeld, ne? Also Großeltern, was alles dazu spielt. Und für mich war klar, du musst da hingucken. Du musst was tun, weil sonst, also sonst im Zweifelsfall verlierst du das auch. Aber nicht, weil mich mein verlässt, sondern weil ich selber vielleicht sage, na, ich gehe, weil ich kann nicht mehr. Und davor hatte ich wahnsinnig Respekt und auch Angst. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich tue was, und zwar relativ schnell. Und dann ging es aber erstmal los, weil dann stellt man sich die Frage, wo fange ich an? Also, ne, Therapeut, kriegt man in der heutigen Zeit einen Therapeuten, egal ob privat oder gesetzlich versichert. Es ist wahnsinnig schwer. Ne, auch bei dir, da kam vielleicht auch ein bisschen der freundschaftliche Bonus, dass ich relativ schnell, weil du ja auch sehr gut gebucht bist, aber da war ich sehr dankbar darüber. Aber am Ende des Tages blieb ja dann für mich auch, weil ich gemerkt habe, mit dem Therapeuten, das muss ja auch passen. Also nur weil du einen Therapeuten hast, heißt es nicht gleich, oh wow, das matcht. So, also habe ich gesagt, ich muss dringend gucken, dass ich etwas tue, was intensiver arbeitet, weil einmal die Woche 50 Minuten, das hat mir nicht gereicht. Und so kam dann die Entscheidung, in die Therapie zu gehen, in eine therapeutische Einrichtung.
Ja, und ich erinnere mich ja auch, als du dann da warst, hast du erzählt, dass du ja eher retraumatisiert wurdest in den vorherigen Gesprächen, als dass es dir geholfen hat, ne? Also
Genau.
deswegen ist es halt wichtig zu gucken, hilft mir das auch, was da passiert?
Genau.
Ja.
Genau. Und ich habe einfach gemerkt, dass viele Dinge auch nicht gefruchtet haben, weil sie vielleicht zu viel Abstand hatten, weil es nicht intensiv genug war, weil ich mich manchmal auch nicht verstanden gefühlt habe, ne? Und
Ja.
gerade wenn du kannst erst dann mit dir arbeiten, wenn du selber das Gefühl hast, dass dein Gegenüber dich auch ernst nimmt. Also gerade so zum Thema symptomatische Schmerzen. Ich habe in der Einrichtung sehr viel über das Thema Psychosomatik gelernt, ne? Also wie die Psyche mit dem Körper zusammenarbeitet. Und wir haben, also es ist ja erwiesen, dass der Körper einfach unfassbare Signale und Schmerzen entwickeln kann, obwohl sie gar nicht da sind. Also, ne, weil sie halt vom Kopf sind. Aber das musst du erst mal lernen, dass es so ist. Heute weiß ich, Zahnschmerzen, die waren bei mir sehr psychosomatisch. Und mal um kurz nach vorne zu gehen, wenn sie heute auftreten, was sie ganz selten noch tun, dann weiß ich, dass es nicht der Zahn ist, sondern dass es irgendwas ist, was mich gerade stresst. Und dann gehe ich der Ursache auf den Grund und überlege mir, was stresst mich denn gerade? Und meistens geht es ganz schnell wieder weg.
Da gibt es eine sehr schöne Zahnorgantabelle, das heißt, welcher Zahn steht für welches Organ und jedes Organ steht für eine Emotion und somit kann man gleich gucken, was ist es? Ist es Angst, ist es Trauer, ist es Wut? Welche Emotion steckt denn gerade dahinter? Aber da muss man ja auch offen sein dafür, ne?
Genau. Du musst offen und bereit dafür sein. Also ich erinnere, Entschuldigung, mach du.
Nein, also ich wollte sagen, ich weiß, du kamst ja dann im Oktober, wir haben dann Aufstellungen gemacht, wir haben systemische innere Kindarbeit gemacht. Das kann ja auch alles erstmal stabilisieren, aber ersetzt natürlich keine stationäre oder ambulante Therapie. Aber trotzdem war es ja erstmal, ich glaube, auch wichtig für dich, das Gefühl zu haben, da passiert jetzt was.
Genau. Und alleine die Tatsache, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was du mit mir gemacht hast, weil das unter uns bleibt, aber allein die Tatsache, dieses Thema Aufstellung, dieses Hinschauen, auch dieses Vertrauen, sich fallen zu lassen, also was mir total schwer gefallen ist, ist plötzlich auch vor dir, und das hat gar nichts mit dir als Person zu tun, sondern einfach von einer Person, die, das würde mir auch von meinem Mann genauso gehen, plötzlich bitterlich zu weinen. Einfach zu weinen. Das ist total schwer, und dann ist aber, ne, dann kann ich aber nur sagen, dann liegt es am Gegenüber, wie sehr schafft die Person, die Tür zu öffnen. Und dir kann ich nur sagen, da hast du bei mir sehr weit die Türen geöffnet, weil mir ist das Wasser gelaufen wie aus Bächen. Ne? Und das war so befreiend am Ende. Das war einfach unfassbar befreiend. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wo wir, ne, dieses Thema zurückgeben. Du weißt, von was ich spreche. Und ich halte da übrigens bis heute dran fest. Das ist total, und ich habe auch übrigens noch das kleine Symbol, was ich mitbringe. Ich habe das
Sehr
noch,
schön.
und auch das gibt Stabilität. Und ich finde es auch ganz wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, was hat man gemacht.
Absolut. Und das sind, das ist quasi, das überbrückt. Dann bist du in eine stationäre Therapie gegangen, hast gesagt, Freunde, ich brauche Hilfe und die hole ich mir jetzt. Und das finde ich
Genau.
wahnsinnig mutig, weil ich weiß, du hast mich auch noch gefragt, soll ich jetzt Antidepressiva nehmen, ja oder nein? Und ich denke, ja, manchmal hilft es halt auch einfach, dass du überhaupt erstmal zurechtkommst. Was würdest du sagen, war das Größte oder das Meiste, was du gelernt hast in deinem Aufenthalt?
Techniken zu entwickeln, wie ich tatsächlich, weil es wäre gelogen zu sagen, heute ist alles weg. Es wird dich dein Leben lang begleiten. Ängste bleiben, auch gewisse symptomatische Anzeichen bleiben. Dein Körper wird dein Leben lang gewisse Dinge, die er erlernt hat über viele, viele Jahre, die wird er auch immer wieder probieren. Er wird immer wieder probieren, in ein gewisses Schema zurückzufallen. Aber das, genau das habe ich gelernt, was ich gerade erzähle. Zu wissen, kognitiv, was mein Körper macht, was ich früher eben nicht wusste. Ich weiß, wie gesagt, wenn ich heute Zahnschmerzen habe oder wenn ich mal im Bett liege und mein Herz pocht, dann weiß ich meistens, es ist nicht das Herz, sondern es ist was ganz anderes. Ich habe Zugänge gelernt, also ich habe Zugänge erfahren zu meinen Themen. Und da sage ich jetzt ein Beispiel, ist zum Beispiel das Malen. Ich bin eigentlich total unkreativ und ich hasse Malen. Ich hasse auch Basteln. Da bin ich ganz
Ich auch.
ehrlich mit unserem
Bin
Sohn.
bei
Ich
dir.
hasse Basteln wie die Pest.
Ja.
Aber ich habe in dieser Einrichtung tatsächlich den meisten Zugang zu meiner Vergangenheit und zu meinen Themen über die Kunst erfahren. Und das ist etwas, ich habe alle Bilder noch, ich habe alle Kunstwerke noch. Ich gucke mir die tatsächlich manchmal an, gar nicht, weil ich brauche sie für mich, um mich wieder hochzuziehen. Im Gegenteil, ich bin ja mega glücklich, sondern um einfach mir das anzugucken und draufzuschauen und zu sagen, hey, krass. Also es sind Bilder plötzlich in meinem Kopf entstanden, weil die Themen vorgegeben haben, die habe ich tatsächlich verdrängt und die kamen im Malen hoch und es war so bereinigend, es war wie einmal die komplette Seele frei zu machen von all dieser Ballast, von diesem Ballast, den ich über Jahre mitgetragen habe. Und das war für mich die größte Erkenntnis, in dieser Zeit einfach verschiedene Zugänge zu meinen Themen zu finden und auch mit ihnen zu sprechen und sie zu verstehen und sie zu
Ja,
akzeptieren vor allen Dingen.
ja.
Und sie nicht zu verdrängen.
Was würdest du Menschen sagen, die in einer ähnlichen Situation, sie muss jetzt kein Burnout oder Zusammenbruch sein, die aber überlegen, hole ich mir Hilfe, ja oder nein? Was würdest du diesen Menschen jetzt, nachdem du das alles erlebt hast, rückblickend raten?
Nicht zu lange zu warten, sondern wirklich auf die Suche zu gehen. Also A, weil es auch dauert. Und es gibt auch nicht nur den einen Weg, es gibt viele, viele Wege. Du siehst, mein Weg hat bei dir begonnen. Du bist keine Psychologin, aber du hast mehr geschafft als vielleicht der ein oder andere Psychologe, weil du einfach, ne, es ist die Herangehensweise und die Technik, die es ausmacht am Ende des Tages. Ich habe auch Psychologen gehabt, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt. Und da habe ich genau gemerkt, das kann ich mir sparen. Also das funktioniert nicht. Ich habe zu lange gewartet, viel zu viele Jahre, um hinzuschauen. Und der Knall war umso größer und hat lange gebraucht. Also jetzt sind wir 2 Jahre später, knapp 2 Jahre später. Und jetzt kann ich sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich bin. Ich lebe das Leben, was ich mir lange gewünscht habe. Im September letzten Jahres kam unser zweites Wunder, sehr unerwartet, die mir auch nochmal sehr den Spiegel vorgehalten hat. Und ich wirklich für mich festgestellt habe, was ist wirklich wichtig. Und viele Menschen, glaube ich, leben in einem System, wo sie sich manchmal selber vergessen. Und das war ich auch. Und ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, guck, frag dich wirklich. Also vielleicht erinnerst du dich, ich bin ja auch 4 Tage in ein Hotel gegangen, ganz alleine, ohne soziale Medien, ohne Handy. Ich bin ja wirklich nur ich, ohne irgendwas, also klar mit Klamotten in ein Hotel und habe 4 Tage nichts anderes getan, wie mich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich und wer bin ich überhaupt? Bin ich wirklich der Mensch, der andere Menschen dauerhaft führen möchte, der diese Gespräche führen möchte, möchte ich andere Menschen maßregeln? Oder bin ich eigentlich eher der Kümmerer, der gerne sich um Menschen kümmert, der gerne jetzt, ne, bei Instagram werde ich immer mal wieder, kriege ich Nachrichten, die sagen, Christian, wie kann man eigentlich glücklich sein? Den ganzen Tag zu Hause, hast du auch noch einen Jogginganzug an, kümmerst dich den ganzen Tag um die Kinder, kochst, putzt, das kann doch nicht erfüllend sein. Doch, verdammt, das ist für mich gerade total erfüllend, weil das ist das, was ich mir mein Leben gewünscht habe. Ich habe mir als kleiner Junge schon mit 10 Jahren, ich weiß es noch wie heute, saß ich auf dem Baum und habe mit kleinen Figuren mit Happy Hippos gespielt, die gab es früher im Überraschungsei. Und habe immer Familie gespielt. Ich wollte immer Kinder. Und bei unserem Sohn habe ich leider die ersten Jahre für mich verpatzt. Ich sage bewusst für mich verpatzt, weil ich zu sehr in diesem Arbeitsworkflow drin war. Und jetzt bei unserer Tochter und jetzt auch bei unserem Sohn, jetzt kann ich diese Rolle sein, die ich immer wollte. Und deshalb kann ich nur Menschen sagen, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht, guckt hin und vertraut eurem Gefühl und eurem Bauch, denn mein Buch heißt ja auch Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Und dieser Titel, der passt so eins zu eins, weil wie oft sagt unser Kopf uns die falschen Dinge und dein Herz weiß eigentlich genau, was du möchtest.
Absolut, absolut. Es gibt einen Moment, und den würde ich gerne, wenn du magst, dass du ihn hier nochmal teilst, weil da hatte ich auch Gänsehaut. Und zwar war ich mit dem Björn beim Frühstücken und er hat mir erzählt, wie dein erster Flug war, den du dir wieder zugetraut hast. Magst
Oh.
du den einmal teilen? Weil das fand ich schon beim Zuhören, habe ich schon gedacht, oh, ist Wahnsinn.
Da drückt mir dann die Tränen in die Augen.
Ist okay?
Ich hatte totale Angst davor. Ich hatte keine Flugangst und ich hatte auch keine Angst vor diesem Fliegen. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass das wieder passiert, was eben am 29. Juni passiert ist.
Ja.
Und ich wusste lange Zeit nicht, ob ich überhaupt nochmal diesen Beruf ausüben kann, weil da kamen ja eigentlich Ängste dazu, die mich davon abgehalten haben, weg zu sein, Kontrolle zu verlieren. All die Dinge, die eben ganz stark nach diesem 29. Juni rausgekommen sind. Und als ich dann nach knapp 11 Monaten wieder genesen, also so genesen war, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt bereit, meinen Fuß wieder in ein Flugzeug zu setzen, ist der Tag immer näher gerückt als mein erster Flug. Ich musste erst noch einige Schulungen besuchen und das ging ganz gut. Und dann wusste ich aber, okay, ich muss meinen ersten Flug antreten. Und ich hatte totale Panik innerlich. Nicht, dass ich das nicht kann. Und das waren wie zwei Welten. Auf der einen Seite, ich wollte unbedingt, weil ich liebe diesen Job. Ich bin so gerne in diesem Beruf. Ich liebe mein Unternehmen. Ich führe gerne an Bord Menschen. Ich rede gerne mit Menschen. Und auf der anderen Seite, da ist so viel passiert und ich komme in einer anderen Version wieder. In einer ganz anderen Version, wie die Menschen mich kennen. Und ich hatte so Angst, Entschuldigung, ich hatte so Angst, dass diese Version nicht mehr zu dem passt, wie sie vorher war. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich einen Tag vorher noch ein Training hatte und habe meinen stellvertretenden Pörser kennengelernt, der mich also vertritt, wenn ich in Pause bin. Und der war total nett. Für mich war wichtig, ich hab eine Bezugsperson gebraucht. Das weiß ich heute vor allen Dingen noch viel stärker, als ich es damals gewusst habe. Und der hat mir so ein Vertrauen gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich mache diesen Flug morgen. Weil tatsächlich bis wenige Stunden vorher war nicht klar, ob ich das mache. Und ich bin dann zum Flughafen gefahren, ich habe mich fertig gemacht mit einem sehr gemischten Gefühl. Und dann stand ich an Bord und dann war plötzlich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, du bist hier richtig. Genau hier bist du. Ich habe mein Mikro in die Hand genommen, ich habe die Ansage gemacht, ich habe diese vielen Menschen begrüßt. Und wusste, okay, und jetzt bist du richtig. Und jetzt ist es okay. Und dann sind wir geflogen und ich kann sagen, ich war in Miami und ich stand am Strand abends noch, ich bin noch nach dem Hotel raus, bin am Strand, habe noch eine Story gemacht für Instagram. Und dann saß ich ganz alleine an diesem Strand, habe den Möwen zugeschaut, habe in diesen Abend, in diese Sonne geschaut, ein bisschen die Tränen runtergelaufen und habe gesagt, okay, Christian, du hast es geschafft. Du
Ja.
hast diese Hürde für dich geschafft. Und uff,
Ich weiß, das Video hast, da hast du mir ein Video geschickt, barfuß am
Ja,
Strand vor Miami, und das war
genau.
so großartig.
Ich hab mit dieser Frage nicht gerechnet.
Achso, Entschuldigung.
ist
Sorry,
nicht
aber ich
schlimm, es
fand
ist
das
voll cool.
so wichtig, weil ja, du
Total
hast
und
es geschafft, wieder zurückzugehen zu dem, was du liebst, aber
genau.
mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Stärke. Und
Mit einer
das ist
anderen
so.
Version von mir selbst.
Es gibt
Ja.
anderen so viel Hoffnung. Man muss nicht alles
Ja.
aufgeben. Du kannst danach zurück, aber selbstbestimmter.
Genau. Und so ist es heute eben auch. Und gut, das bin ich gerade natürlich aufgrund unserer kleinen Maus in der Elternzeit.
Ja.
Aber der große Unterschied ist, ich sitze nicht hier und sage, boah, ich habe gar keinen Bock, im Januar nächstes Jahr wieder fliegen zu gehen, sondern ich sitze hier, ich gucke manchmal raus und sehe so meine Flugzeuge und denke mir so, ich freue mich drauf. Ich fliege jetzt auch, ne, ab und zu privat durch die Gegend, gerade jetzt auch zum Thema Buch und so, habe jetzt ein paar nette Einladungen gestern eben auch. Und dann sitze ich da an Bord und denke mir so, boah, du fehlst mir echt, du fehlst mir. Und ich freue mich darauf, weil ich sehe es nicht mehr als ich muss funktionieren, sondern es in Zukunft, ich funktioniere so, wie mein Herz mir das sagt. Ich werde Menschen so führen, wie ich das eigentlich intuitiv immer wollte und nicht, wie man mir vorgegeben hat oder also vorgegeben im Sinne meiner Glaubenssätze. Und darauf freue ich mich total. Und ich freue mich, ich habe es ja jetzt schon ausprobieren dürfen, klappen. Ja, nicht ganz ein Jahr, weil wie gesagt, ich bin im März wieder eingestiegen, im September kam die Maus. Aber immer ein halbes Jahr und ich freue mich, wenn ich das bald wieder tun darf und ich weiß, dass ich es mit einem ganz anderen Gefühl machen werde.
Was sagst du, ist der größte Unterschied zu dem Christian im Flugzeug vorher und zum Christian im Flugzeug jetzt?
Dass du jetzt den Christian erlebst, den er. Ich mag deine Fragen nicht.
Sorry, ich kann auch oberflächlicher bleiben.
Scheiße. Dass du, das ist der Nachteil, wenn man sich kennt, dass du mich jetzt erlebst, wie ich wirklich bin. Und
Ja.
jetzt eigentlich der kleine Christian, der kleine Junge, der sich viele Jahre verstecken musste aufgrund des Mobbings und der Gewalt, und eine Rolle und sich anpassen musste, damit er geliebt wird. Und jetzt erlebst du den Christian, wie er wirklich ist, und was ihn wirklich halt mit seinen Werten etc. ausmacht und wie er wirklich lebt und liebt und wie er auch mit Menschen gerne umgehen möchte. Und das ist etwas, da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das erreicht habe. Mit aller
Ja.
Hilfe, die er ihm dazu beigetragen hat.
Ja, und du hast das Ganze, ja, hast du ja schon gesagt, für dich in ein Buch gepackt.
Genau.
Das erscheint jetzt Ende April. Wer sollte das Buch lesen in deinen Augen? Für wen hast du es geschrieben, außer für dich?
Ich habe es eigentlich für alle Menschen geschrieben, egal ob Eltern, egal ob alleinstehend, egal ob betroffen, weil vielleicht gerade Depression, Burnout etc. oder auch für Angehörige. Ich erzähle in diesem Buch sehr ungeschönt meine Geschichte. Ich schreibe über meine Kindheit, ich schreibe über mein Werdegang, über meinen Zusammenbruch, über meinen Rückweg und natürlich auch, wie ich es geschafft habe. Und ich lasse da sehr die Hosen runter. Ich erzähle Dinge, über die ich nie gesprochen habe, aber nicht, um Mitleid zu bekommen, sondern anderen Menschen Mut zu machen. Mut zu machen, dass man sich nicht schämen muss, wenn man vielleicht ein psychisches Thema hat, weil ich sage immer so schön auch, wenn du ein gebrochenes Bein hast oder einen Arm, gehst du auch zum Arzt und sprichst darüber und zeigst vielleicht auch noch stolz deinen Gips. Aber wenn es um die Psyche geht, da schweigt immer jeder gerne drüber und es sollte kein Tabuthema mehr sein. Und genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um Menschen Mut zu machen, um Menschen zu zeigen, hey, es ist möglich, aus einer tiefen Krise auch wieder rauszukommen. Ja, mit einer gewissen Eigenverantwortung und ne, auch einem gewissen Ehrgeiz, aber es ist möglich. Und darin zeige ich eben meinen Weg, wie ich es geschafft habe, dahin zu kommen, wo ich heute sitze. Und deshalb sage ich immer, ich glaube, jeder findet sich in irgendeiner Geschichte, die ich da drin schreibe, wieder. Und völlig egal, wie gesagt, ob Eltern oder mit oder ohne Kinder, wie auch immer.
Ja, absolut.
Genau.
Ab wann kann ich das Buch kaufen? Kann ich es jetzt schon kaufen? Wann kommt es raus? Erzählst du ein bisschen mehr noch?
Ja, du kannst, also hör auf dein Herz, dein Kopf, dein Arschloch. Ich sag's immer so gerne, weil ich den Titel selber so liebe und ich irgendwie ein bisschen stolz auf diesen Titel bin. Du kannst es tatsächlich aber jetzt überall vorbestellen, also wirklich überall. Offiziell erscheint es am 29. April. Und ja, ich bin natürlich sehr, sehr dankbar über jeden, der es jetzt sich schon vorbestellt. Und wie gesagt, die ganzen auch sehr zeitnah bekommen. Es wird auch ein paar Lesungen geben, beziehungsweise ein paar Signiermomente, wenn jemand Lust hat, es von mir live signieren zu lassen. Die ganzen Termine findet ihr aber bei uns auf dem Instagram-Kanal Papa und Papi. Da spreche ich auch immer wieder darüber. Und genau, wir haben eine große Show, aber die ist leider ausverkauft. Aber da bist du ja Gott sei Dank auch ein Teil davon.
Freue ich mich schon.
Und genau, freue ich mich auch sehr drauf.
Okay, das heißt, ich kann das bei jedem Online- und Offline-Buchhändler jetzt vorbestellen, ab
Ja,
April, Ende April dann kaufen.
genau.
Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Ein sehr spannender Titel. Ist er dir eingefallen? Oder hat der
Ja,
Verlag die Idee gehabt?
nein. Und da bin ich total stolz drauf, weil
Mega.
es war eine wirkliche. Wir saßen am Tisch beim Verlag und haben darüber philosophiert, wie könnte das Buch heißen? Und dann gab es erst so Sachen wie, ne, wie die Angst mir begegnete und bla bla bla. Und ich sagte, nee, das bin ich nicht. Und dann, ich will das nicht. Ich will dieses Wort Angst nicht haben. Und dann sitze ich da und sage, wisst ihr was? Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. Und alle gucken mich an und sagen, krass. Und so ist der Titel entstanden.
Mega.
Positive Glaubenssätze stärken, negative Glaubenssätze loslassen, ist noch der Untertitel.
Ja, und
Genau, mit
ganz,
einem sehr
ganz.
auffälligen Cover.
Ich werde natürlich alles verlinken hier. Also jeder, der
Danke.
das hört und sieht, einfach auf die Shownotes oder Videobeschreibung klicken. Wir werden ja auch Snippets auf Instagram zeigen, und da das Ganze dann auch verlinken, weil ich es einfach wahnsinnig auch supporte, dein Buch in dem Sinne, weil natürlich, weil wir uns kennen, aber auch, weil ich das Thema so wichtig finde, diese Angst zu nehmen, sich helfen zu lassen, egal ob ein Therapeut oder ein Coach. Aber viele Menschen bei uns haben noch so viel Angst, sich zu helfen, weil es ist so schambehaftet. Entweder ich krieg's mit meinen Kindern nicht hin, ich krieg's mit meinem Leben nicht hin. Und ich muss es aber irgendwie alleine schaffen. Und niemand
Genau.
sagt, dass du es alleine schaffen musst. Im Gegenteil, es macht das Leben ja nur noch schwerer. Und deswegen finde ich das so toll, dass du rausgehst und sagst, Leute, ich hatte Hilfe und mir hat das verdammt viel geholfen. Und diese Stärke zu
Absolut.
haben, sich Hilfe zu holen, die ist, also das ist so toll. Ja.
Genau, und das ist eben, ne, da gehört auch eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selbst
Ja.
dazu und zu sagen, okay, und es ist auch, wie gesagt, und es ist auch völlig fein, mehrere Sachen auszuprobieren. Das habe ich ja auch getan. Und am Ende, irgendwann bleibt man bei jemandem hängen oder bei mehreren hängen. Nicht nur unbedingt die therapeutische Einrichtung muss das Ziel sein. Ne? Es gibt ganz verschiedene Wege. Am Ende ist es wichtig, dass es einem hilft. Und, ne? Und
Ja.
wie gesagt, der erste Meilenstein, das warst du. Da hast du mir sehr, sehr geholfen. Du hast mir Türen geöffnet, auch mich zu trauen, hinzuschauen. Und da bin ich dir heute noch sehr, sehr dankbar. Und ich darf auch verraten, und ich hab dich ja auch um Erlaubnis gefragt. Natürlich hast du auch einen Teil in diesem Buch dazu beigetragen, weil ich das einfach wichtig finde.
Ja, danke schön. Ja, und das ist eben jeder so, wie er es halt braucht, aber dass du einfach sagst, hey, ich gehe da raus und ich erzähle über das, was mir erlebt ist, weil das machen, weißt du, man sieht diese Glitzerwelt, da den Influencer-Dasein und alles ist immer schön und alles ist lustig und der Christian
Genau.
lacht immer und alles gut, aber da steckt einfach eine Geschichte dahinter und zu sagen, hey Leute,
Genau.
ich bin so viel mehr als das, was ihr da seht, ja, das eckt natürlich auch bei manchen an, ne?
Total. Und manche werden mich auch nach diesem Buch vielleicht anders sehen.
Und das
Aber ich
willst du doch
kann,
auch.
das will ich auch, aber ich will auch, dass die Menschen akzeptieren, dass wenn sie mich heute tanzen und lachen vor der Kamera sehen, dass sie sehen, das ist ja wirklich. Das ist
Ja.
nicht gespielt, wie die Wochen bevor der Zusammenbruch war. Da war es manchmal tatsächlich leider nicht mehr ganz authentisch, weil ich mich anders gefühlt habe, wie das, was ich nach außen getragen habe.
Ja.
Aber eben die Scham hatte. Aber heute ist es so. Heute siehst du mich zu 100% authentisch. Und ich sage auch, wenn es mir mal nicht so gut geht. Glücklicherweise kommt es gerade sehr selten vor, weil, wie gesagt, durch meine zwei Kinder bin ich gerade der glücklichste Mensch überhaupt.
Das ist so schön.
Und ich liebe es. Und für mich ist die größte, das Highlight des Tages, meine Tochter in den Kinderwagen zu stecken und mit der eine Runde zu laufen, nachmittags mit meinem Sohn irgendwie zu philosophieren, weil mit einem Achtjährigen kann man mittlerweile ja auch gut quatschen. Ich finde es einfach schön und ich liebe es
Ja.
und ich bin dankbar dafür. Und heute rückblickend sage ich dir, bin ich sehr dankbar, dass der 29. Juni 2024 stattgefunden hat, denn einer meiner mittlerweile prägendsten Sätze, ich glaube, den werde ich mir auch noch eintätowieren lassen, weil ich habe ja schon zwei, drei Tattoos, ist, dass wir oft unsere größte Stärke in unseren Schwächen finden.
Ja, und das ist so schön, dass du das mittlerweile so sehen kannst, dass dieser Tag kam und du das Beste draus gemacht hast und nicht gesagt hast, eine Woche krank schreiben und dann weiter über meine Grenzen, weil das nächste wäre ein Herzinfarkt.
Genau so ist es. Weil
Ja.
irgendwann melden sich dann die Organe wirklich.
Ja.
Das hat man mir übrigens auch gesagt.
Christian, danke, dass du anderen Menschen Mut machst durch den Podcast, durch alle Reisen, die du gerade machst, durch dein Buch. Mach weiter, bleib da dran und vielen, vielen, vielen Dank für dieses offene, emotionale Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Ich danke dir, dass ich hier drüber sprechen durfte und ich freue mich, wenn es dann ganz viele Menschen gehört haben.
Hoffentlich und dein Buch lesen. Mein Lieber,
Ja,
ich wünsche dir noch
absolut.
einen tollen Tag. Bis dann.
Dankeschön. Ciao,
Tschüss.
ciao.